Happy New Year und willkommen bei einer neuen News Aktuell Podcast Folge. Mein Name ist Marissa Neureiter und heute haben wir eine Frau zu Gast, die Kommunikation für gleich zwei sehr wichtige und weltweit tätige Organisationen macht. Anne-Kathrin Mellmann ist Referatsleiterin Kommunikation und Medien bei der Diakonie Katastrophenhilfe und bei Brot für die Welt. Mit ihr wollen wir gleich über den Einsatz und die Macht von Bildern in der Öffentlichkeitsarbeit von NGOs sprechen. Außerdem, wie hängen die Diakonie Katastrophenhilfe und Brot für die Welt zusammen? Was macht die Pressearbeit für NGOs so besonders, aber auch herausfordernd? Und was hat das alles eigentlich mit News Aktuell und dem PR-Bild Award 2023 zu tun? Ganz herzlich willkommen, liebe Anne. Wir freuen uns, dass wir heute mit dieser gemeinsamen Podcast-Folge mit dir in das neue Jahr starten können.
Hallo Marissa und Simon, danke für die Einladung.
Du hast es gerade schon erwähnt, heute an meiner Seite und mal wieder als Co-Host mit dabei, Simon Schmitz. Hallo lieber Simon, schön, dass du heute mit dabei bist. Und warum, das erfahren wir ja auch gleich noch.
Yes, ein fröhliches Moin auch von meiner Seite.
Anne, du hast einen wirklich beeindruckenden Background, mit dem du auch nochmal einen ganz anderen Einblick in deine jetzige Arbeit bekommen hast, nehme ich an. Du hast nämlich klassisch Publizistik und Germanistik studiert in Berlin und währenddessen schon deine journalistische Laufbahn eingeschlagen. Im Zuge dessen warst du unter anderem auch dann 10 Jahre lang in Lateinamerika als Korrespondentin unterwegs, 5 Jahre davon für die ARD. So hast du damals schon mitbekommen, wie groß der Bedarf ist und wie wichtig auch entwicklungspolitische Themen sind. Seit 2022 leitest du nun das Referat für Kommunikation und Medien bei der Diakonie Katastrophenhilfe und bei Brot für die Welt. Wie kam es denn dazu? Kanntest du die beiden Organisationen vielleicht auch schon von deinem Auslandseinsatz?
Auf jeden Fall, ja. Ich kannte die beiden Organisationen schon dem Namen nach schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und in dieser Auslandszeit, die du erwähnt hast, vor allen Dingen in Lateinamerika, da sind sie mir dann auch immer wieder begegnet. Also das passiert ganz automatisch eigentlich, weil wenn man als Auslandskorrespondent arbeitet, man ja häufig Expertinnen und Experten trifft von lokalen Organisationen, die interessante Projekte haben zu allen möglichen Themen. Und dann stellt sich manchmal raus, aha, diese Organisation erhält eine Förderung von verschiedenen internationalen Hilfsorganisationen. Darunter ist dann auch zum Beispiel Brot für die Welt oder auch andere. Ich war in Mexiko unterwegs und da ist mir das vor allen Dingen im Menschenrechtsbereich immer wieder begegnet. Also dieses Land ist ja sehr, sehr gewaltgeplagt, wie ihr wahrscheinlich wisst, hat ein großes Problem mit sozialer Ungleichheit. Also das Thema Menschenrechte ist enorm wichtig und deswegen immer wieder Brot für die Welt zusammen mit lokalen Partnerorganisationen im Einsatz. Und dann passiert es auch manchmal, wenn man als Auslandskorrespondent unterwegs ist, dass man eingeladen wird von Organisationen, von in Deutschland ansässigen NGOs, die Projekte zeigen wollen oder die auf bestimmte Themen aufmerksam machen wollen. Und in einem dieser Fälle war ich dann auch mal mit Brot für die Welt unterwegs und habe ein sehr interessantes Projekt aus nächster Nähe besichtigt und in dem Zusammenhang eben auch Brot für die Welt Mitarbeitende kennengelernt, also Fachkräfte. Sonst ist es eigentlich so, nicht nur eigentlich, sondern definitiv so, dass Brot für die Welt mit Partnerorganisationen arbeitet. Das ist auch das Besondere an dieser Art von NGO, die entwicklungspolitisch arbeitet, dass eben keine Deutschen irgendwohin entsandt werden und dann dort erklären, wie es funktionieren kann und wie es vielleicht besser wird, sondern es ist immer das nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Man sucht sich lokale Partnerorganisationen, mit denen man arbeiten kann, oder die suchen uns, fragen uns, stellen uns ihr Projekt vor, wollt ihr uns fördern, und dann machen wir das oder auch nicht. Und das ist natürlich sehr viel effizienter und effektiver und bringt den Menschen vor Ort viel, viel mehr. Also ich war damals in meiner Zeit dort oftmals sehr beeindruckt davon und fand diese Hilfeansätze sehr überzeugend. Und die Diakonie-Katastrophenhilfe ist in der Region ja auch immer wieder im Einsatz gewesen, wenn es, also weil die Diakonie-Katastrophenhilfe humanitäre Hilfe leistet, wenn es um Naturkatastrophen zum Beispiel geht, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Wirbelstürme, dann geht es um Erdhilfe.
War das vielleicht auch für dich dann ausschlaggebend, dass du gesagt hast, du möchtest nicht nur für NGOs arbeiten, sondern eben für Organisationen, wo du weißt, wie es vor Ort funktioniert? Die haben dich schon vorab überzeugt, sozusagen, bevor du dich auf diesen Job beworben hast? War das vielleicht auch schon so?
Im Fall von Brot für die Welt war das auf jeden Fall so. Ich habe mich richtig gefreut, als ich diese Stellenausschreibung damals gesehen habe, weil ich genau wusste, dass da kann ich mich dahinter stellen, dafür kann ich mich wirklich reinhängen und einsetzen. Daran kann ich glauben. Also die Organisation hat ja sowieso schon seit Jahrzehnten eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit in Deutschland. Aber dadurch, dass ich nun aus erster Anschauung gesehen habe in Lateinamerika, was da konkret passiert, war ich dann noch überzeugter.
Das verstehe ich. Jetzt sprechen wir aber schon die ganze Zeit davon, dass du eben für Brot für die Welt, für die Diakonie Katastrophenhilfe, also gleich für zwei Hilfswerke arbeitest. Daher nochmal ganz kurz die Einordnungsfrage für uns, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir jetzt noch weiter über deine Arbeit sprechen. Kannst du uns nochmal ganz kurz erklären, wie die Diakonie Katastrophenhilfe und Brot für die Welt denn zusammenhängen und was die beiden auch voneinander unterscheidet? Du hast ja gerade jetzt schon mal kurz angeteasert.
Ja, also beide Organisationen gehören zum EWDE, das ist das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung. Dazu gehört auch die Diakonie Deutschland, ja. Und Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe arbeiten eben weltweit im Ausland. Und sie unterscheiden sich dadurch, was ich eben schon kurz erwähnt habe, sie unterscheiden sich dadurch, dass Brot für die Welt eher mittelfristig arbeitet in Projekten vor Ort, Projekte unterstützt und die Diakonie Katastrophenhilfe humanitäre Hilfe leistet. Also wirklich im Katastrophenfall sehr, sehr schnell zum Einsatz kommt, auch übrigens über lokale Partnerorganisationen, auch wenn es irgendwo knallt in der Welt, auch im Falle von Krisenkonflikten, größeren Naturkatastrophen sucht sich die Diakonie Katastrophenhilfe Partnerorganisationen vor Ort oder hat idealerweise sogar schon welche, zu denen dann sofort Kontakt aufgenommen wird und dann kann man sofort Spendengeld umsetzen vor Ort und den Menschen helfen. Na, da geht es um solche Fragen bei der Nothilfe, wie zum Beispiel sofort Wasser zur Verfügung zu stellen, Lebensmittel, medizinische Hilfe.
Also Dinge, die wirklich tatsächlich vor Ort auch gebraucht werden.
Genau, die sofort akut gebraucht werden.
Das heißt, ihr habt sozusagen die Diakonie Katastrophenhilfe, die am Anfang sofort helfen kann und Brot für die Welt, die da mittel- und langfristig aber auch schaut, dass es weiterhin läuft.
Ja, genau. Und manchmal geht es auch Hand in Hand. Es ist natürlich ein Austausch da zwischen beiden Organisationen, zwischen beiden Zweigen, sage ich mal. Und dann kann man sich natürlich auch sehr, sehr gut absprechen und schauen, wo ist weitere Hilfe notwendig. Mhm. Also wir sehen das zum Beispiel jetzt im Fall Ukraine. Da steht Brot für die Welt eigentlich schon in den Startlöchern, um dann, wenn es soweit sein sollte, hoffentlich bald mit dem Wiederaufbau einzusteigen und den Menschen dabei zu helfen, den Wiederaufbau möglichst schnell zu organisieren. Jetzt im Moment ist die Diakonie Katastrophenhilfe in der Ukraine im Einsatz und hilft dort vor allen Dingen natürlich Binnenvertriebenen. Es gibt unheimlich viele Flüchtlinge.
Ukraine ist auch ein schönes Stichwort. Du bist heute nämlich nicht nur unser Gast, weil deine Arbeit wirklich sehr wichtig und auch spannend ist. Nein, die Diakonie Katastrophenhilfe wurde nämlich Ende des vergangenen Jahres mit dem PR-Bild Award von News Aktuell ausgezeichnet. Und zwar wurde euer Foto mit dem Titel Flucht aus der Ukraine nicht nur Sieger in der Kategorie NGOs, sondern auch zum besten PR-Bild des Jahres Deutschland gewotet. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal von uns. Und hier kommt nun auch auf den Tisch, warum Simon mit dabei ist. Simon verantwortet nämlich in seiner Funktion als Eventmanager den PRBA. Simon, erzähl uns doch mal ganz kurz ein bisschen was zum Award und über das diesjährige Siegerbild. Und ich glaube, mich auch zu erinnern, dass beim letzten PR-Bild Award ein kleiner neuer Rekord aufgestellt wurde.
Ja, Tatsache, genau. Also grundsätzlich erstmal, was wollen wir mit dem PR-Bild Award eigentlich? Wir als News Aktuell gemeinsam mit News Aktuell Schweiz und APA.com aus Österreich wollen mit dem PR-Bild Award den Stellenwert von Bildern in der Kommunikation sichtbarer machen, verdeutlichen und auch würdigen. Denn ich meine, gerade irgendwie in der Pressearbeit, auch für NGOs, ist es natürlich irgendwie auch wichtig zu zeigen, wo geht denn das Geld hin? Für was wird es denn eingesetzt? Noch kurz zu dem Rekord, den habe ich gerade fast vergessen. Ja, wir haben da einen kleinen, klitzekleinen neuen Rekord aufgestellt. Wir haben 72.000 Abstimmungen in der öffentlichen Abstimmung gehabt, in der letzten Phase unseres Awards sozusagen. Nachdem die Jury drüber geschaut hat, geben wir das Ganze dann nochmal in die Öffentlichkeit, bieten allen Leuten an, abzustimmen, welche denn ihre FavoritInnen und Favoriten sind. Und ja, da ist dann eben unter anderem auch Flucht aus der Ukraine als Bild ganz weit oben gelandet, damit sich vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einmal anschauen können, wie das Foto überhaupt aussieht, über das wir reden. Unter www.pr-bild-award.de kann man sich die Siegerbilder aus dem Jahr 2023 anschauen. In insgesamt 7 Kategorien haben wir dieses Jahr ausgezeichnet.
Unter anderem NGO, wo ihr ja auch sozusagen mitgemacht habt in der Kategorie.
Genau. Und das ist tatsächlich dann jetzt wieder der Bogen, um zurück auf unser heutiges Thema zu kommen. Denn ich habe es gerade schon kurz erwähnt, in der NGO oder bei NGOs spielt natürlich Bilder für die Pressearbeit spielen eine große Rolle und sind relativ wichtig. Und Anne, du hast in deinem Vorgespräch schon oder in unserem Vorgespräch schon kurz erwähnt, dass ihr mit einem ausgewählten Fotografenpool zusammenarbeitet, also aus Fotografinnen und Fotografen vor Ort, die ihr kennt, denen ihr vertraut und das, also denen ihr auch vertraut, dass sie Respekt und Toleranz für Situationen haben, in denen einfach auch viel menschliches Leid gezeigt wird, also insbesondere im Fall der Diakonie-Katastrophenhilfe. Und ich persönlich finde, das sieht man auch am Siegerbild, wenn man sich das anschaut.
Definitiv.
Und da wäre meine Frage an dich, wie macht ihr das denn in der Zusammenarbeit mit den Fotografinnen und Fotografen? Also welche Anforderungen stellt ihr an sie?
Ja, du hast es schon angesprochen, Simon. Es geht natürlich immer darum, Menschen zu finden, die in der Lage sind, sich da draußen in der weiten Welt hineinzudenken, in die Menschen, die sie dann fotografieren und mit ihnen so zu interagieren, dass sie sich respektvoll behandelt fühlen, einverstanden sind mit dem Foto, dass sie natürlich auch darüber aufgeklärt werden, was mit ihrem Foto hinterher passiert, wie es verwendet wird, dass sie sich auch so abgebildet sehen, dass sie sich damit wohlfühlen können. Also eine Maxime für uns lautet immer, möchtest du oder deine Familie so dargestellt sein, wie das in diesem Fall geschieht. Und so wählen wir dann auch unsere Bilder aus. Ne? Also dieses Bild, was du angesprochen hast, danke nochmal dafür, von dem kleinen Jungen, der da wartet. Ich beschreibe es jetzt mal ein bisschen an der ukrainischen Grenze. Das ist so diese erste große Fluchtbewegung nach Ausbruch des Krieges. Ich glaube auch, dass viele Menschen in Deutschland einfach sehr, sehr betroffen davon waren, von diesen Bildern. Wir haben viele, viele davon gesehen. Mich persönlich haben die auch immer wieder zu Tränen gerührt, diese Abschiedsszenen von den Menschen, vor allen Dingen, wenn Kinder involviert waren. Und hier sehen wir nun also diesen kleinen Jungen, der ist wirklich noch winzig, der ist maximal 4, 5 Jahre alt, dick eingepackt in seinen Anorak und eine Fellmütze und angelehnt an einen Koffer steht er da und er ist wirklich im Stehen eingeschlafen. Er hat den Kopf aufgestützt auf sein kleines Fäustchen und schläft um ihn herum offensichtlich erwachsene Menschen. Und ich glaube, also ich kann mich noch sehr genau erinnern, als wir dieses Bild ausgewählt haben, damals von diesem Fotografen Frank Schulze heißt er, sei an dieser Stelle auch mal erwähnt. Das ist nämlich genau so ein Fotograf, bei dem wir immer ganz, ganz sicher sein können und davon ausgehen können, dass er die Verhältnisse vor Ort gut überblickt, dass er gut mit den Menschen ins Gespräch kommt, dass er sich eine Erlaubnis einholt für das, was er tut. In diesem Fall war es ein Schnappschuss. Nur so konnte das gelingen.
Ja, du hast es auch gerade schon kurz auch angerissen, meine nächste Frage und damit eine super Überleitung gebaut. Natürlich bekommt ihr bestimmt, wie alle, die Fotos schießen lassen, natürlich eine riesige Auswahl an Fotos dann von euren Fotografinnen und Fotografen zugeschickt. Nach welchen Kriterien oder wie wählt ihr intern aus, welche Bilder zu euch passen? Also was die Bildsprache angeht, aber auch was die Motive angeht.
Die Motive sind oftmals ja schon vorgegeben, weil die Fotografen losziehen, um sich bestimmte Projekte anzuschauen. Also zum Beispiel Projekte, die sich um das Thema Ernährungssicherheit drehen oder Projekte ums Thema Klima. Und dann hast du natürlich manchmal aber noch so den sogenannten Beifang. Dann kommen vielleicht noch andere Themen plötzlich zur Geltung. Und dann werden sie natürlich dann auch entsprechend in den Bilddatenbanken abgelegt. Und darauf haben dann eigentlich alle Bereiche des Hauses auch Zugriff. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, die Filterfunktion möglichst ja vertrauensvoll zu haben. Also es muss eine Person sein, die es wirklich schafft, sich in die anderen Bereiche des Hauses reinzudenken. Was können die brauchen? Was können die wie verwenden? Was werden die wie verwenden? Und deswegen dann noch entsprechend auszuwählen. Also wir machen bestimmte Dinge schon lange nicht mehr. Wir zeigen bestimmte Dinge schon lange nicht mehr. Und trotzdem kann es natürlich ab und zu mal vorkommen, dass so alte Bilder noch in den Bilddatenbanken unterwegs sind und die müssen dann entfernt werden. Also das gehört natürlich auch mit zum Job. Wenn jetzt so ein frisches Material ankommt, das kommt nicht immer nur von Fotografen, die wir beauftragen, sondern manchmal auch von Partnerorganisationen, die selbst Fotos gemacht haben. Zum Beispiel im Fall Diakonie-Katastrophenhilfe, wenn gerade irgendwo was passiert ist und wir noch gar keine Chance hatten, jemanden zu schicken, dann werden da selber Bilder erstellt. Dann schauen wir natürlich auch auf die Qualität. Manchmal muss man dann ein paar Augen zudrücken. Und natürlich ganz wichtig oder der wichtigste Punkt überhaupt, sind die Menschen in ihrer Würde dargestellt? Mhm. Könnten sie selbst damit gut leben, dass so ein Bild veröffentlicht wird? Denn gerade was Diakonie Katastrophenhilfe angeht, du hast es ja schon angesprochen, da geht es eben oft um Themen, die sehr viel Leid zeigen, sehr viel Leid und Not.
Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dann bestimmt auch einfach nicht so wahnsinnig einfach ist, dann auch da durchzuschauen und auch dann vieles von dem zu sehen, was wir dann vielleicht am Ende auch schon nicht mehr sehen, weil eben euer Filter da dann schon einmal drüber gegangen ist. Wo ich jetzt gerne noch ein bisschen hin würde, wäre so, wie sich das Ganze denn verändert hat über die Jahre. Also du hast ja gerade auch schon gesagt, so ihr zeigt jetzt ein paar Sachen nicht mehr, die ihr vor ein paar Jahren noch gezeigt hättet. Gleichzeitig wird natürlich auch Videocontent immer wichtiger. Also hast du da über die letzten Jahre eine Veränderung festgestellt?
Ja, also ich bin ja noch keine 2 Jahre dabei, aber schon in dieser kurzen Zeit habe ich eine Veränderung festgestellt. Es gibt da sehr viele intensive Diskussionsprozesse innerhalb des Hauses zum Thema Dekolonialität, zum Beispiel Rassismuskritik. Wie können wir möglichst diskriminierungsfrei arbeiten, auch mit unseren Partnerorganisationen und so weiter. Und all das schlägt sich natürlich auch nieder in der Bildsprache, das ist ganz klar. Ich glaube, es ist halt dadurch, dass wir so viele verschiedene Bereiche haben. Wir haben einen großen Bildungsbereich, wir haben einen großen Fundraising-Bereich, wir machen Pressearbeit und wir erstellen Materialien für unsere Spenderinnen und Spender natürlich auch oder für Kirchengemeinden. Da muss man natürlich mal versuchen, die Waage gut zu halten. Fundraising hat natürlich andere Interessen oder folgt anderen Gesetzmäßigkeiten als Pressearbeit zum Beispiel. Mhm. Aber trotzdem gibt es natürlich ein paar gemeinsame Nenner. Also wir haben festgestellt zum Beispiel, dass wir manchmal vielleicht Gefahr laufen, bestimmte Stereotype immer wieder zu verwenden. Da sind wir sehr kritisch dahinter, das zu verändern, das nicht mehr zu tun. Oder wir zeigen auch mehr und mehr Menschen, die zwar Hilfe brauchen, aber nicht hilflos sind, sondern natürlich ihr Schicksal selber in die Hand nehmen und sehr lösungsorientiert mit unseren Partnerorganisationen arbeiten. Mhm. Also das wird dann auch, das kann man auch im Bild darstellen, das kann man zeigen. Und da achten wir sehr stark drauf, dass auch unsere Partnerorganisationen da natürlich jeweils auch eine Rolle spielen, dass auch das Expertenwissen, was es vor Ort gibt, da zum Tragen kommt und gezeigt wird.
Das ist gerade schon gesagt, ihr habt ja natürlich, ihr seid weltweit tätig und müsst natürlich auch immer bedenken, wenn ihr Bilder auswählt, dass ihr alle Regionen irgendwie einbindet. Spielt das auch eine Rolle bei euch?
Das spielt eine sehr große Rolle. Wir versuchen da auch möglichst ausgewogen zu sein. Nicht nur bei der Bildauswahl, sondern auch bei der Themenauswahl. Wenn wir zum Beispiel beschließen, wir machen bestimmte Projektreisen, da werden Projekte besucht, da schicken wir Fachleute, die uns Projektreportagen schreiben, die tolle Fotos erstellen oder auch Filmmaterial. Dann wird eben schon geguckt, dass wir nicht nur auf einen Kontinent reisen, sondern dass möglichst alle, auf denen wir arbeiten, dabei sind. Weil sonst hast du einfach eine Verschiebung zu Lasten von wahrscheinlich meistens Afrika. Und genau das wollen wir ja nicht zeigen. Es ist ja nicht der einzige Kontinent mit bestimmten Problemen, wo wir helfen können, sondern das gibt es in anderen Regionen der Welt natürlich genauso. Und da wird sehr, sehr streng drauf geachtet. Da gibt es auch regelrechte Auswahlverfahren und die entscheidenden Stellen, wie zum Beispiel die Bildredaktion, achtet natürlich auch sehr darauf. Es wird auch immer wieder geschaut, dass zum Beispiel Kinder, wir hatten gerade von einem Bild mit einem Kind drauf, Kinder sind natürlich, wecken immer bestimmte Emotionen, das ist ganz klar, aber wir wollen eben auch zum Beispiel schauen, dass wir nach Alternativen Ausschau halten, wenn möglich, uns immer auch fragen, muss es wirklich ein Kind sein? Müssen es Kinder sein? Geht hier vielleicht auch mal was anderes? Und das ist meistens möglich. Und entsprechend werden unsere Fotografen und Fotografinnen oder auch die Fotografen vor Ort auch gebrieft, die Fotos so zu erstellen und dann auch so auszuwählen.
Und ihr wählt ja auch für verschiedene Bereiche bei euch aus. Ihr habt einen großen Pressefotobereich auf eurer Website, wie ich gesehen habe. Ihr seid sehr aktiv auf Social. Du hattest gerade auch schon gesagt, es geht um Spenderinnen und Spender natürlich auch. Es geht um die Einbindung eurer Kirchengemeinden, die ihr bedienen müsst. Also ihr seid da wirklich sehr vielfältig aufgestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Bildauswahl, die Weiterentwicklung der Bildsprache sehr zeitintensiv ist, aber eben auch sehr wichtig für euch, weil Bilder eben essentiell sind.
Genau, Bilder sind extrem wichtig. Bilder wecken, wie wir alle wissen, auch wirklich viele Emotionen. Und deswegen ist es uns da auch sehr wichtig, in dem Bereich aktiv zu sein und ständig weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Also gerade das Videothema, das beschäftigt uns natürlich sehr, sehr stark. Da versuchen wir auch mehr und mehr zu produzieren. Wir merken auch, dass es mehr Bedarf gibt. Es gibt einfach viel mehr Nachfrage, auch aus den Kirchengemeinden zum Beispiel, die wir früher vor allen Dingen natürlich mit Bildmaterial, also mit Fotos beliefert haben. Die wünschen sich jetzt auch mehr und mehr Videos, die sie zeigen können in ihrer Arbeit. Und wir versuchen, dem gerecht zu werden. Das ist nicht ganz einfach, weil wir natürlich auch über begrenzte Mittel verfügen und jetzt nicht in jedem Fall Videoproduzenten in die Welt hinausschicken können, um uns Material zu erstellen. Wir müssen da schon auch immer sehr gut haushalten und schauen, was wir wie verwenden können und vielleicht auch mal recyceln.
Bleib mir doch noch ein bisschen bei deiner täglichen Arbeit. Pressearbeit bedeutet ja auch immer ein bisschen Media Relations. Wie geht ihr denn mit Medienvertretern um? Macht ihr auch aktiv Medienarbeit? Also ich kann mir vorstellen, gerade bei der großen Fülle an NGOs, die es da draußen gibt und sehr vielen sozialen und auch wichtigen Umweltthemen, ist es ja oft gar nicht so leicht, immer in das Mindset der Medienmacher zu kommen. Oder wie ist das bei euch?
Ja, das ist manchmal ein riesengroßes Problem, was du angesprochen hast. Also es ist entwicklungspolitische Themen findest du ganz selten als erste Meldung der Tagesschau zum Beispiel. Also du musst dir da schon wirklich was einfallen lassen, um da durchzudringen mit deinen Anliegen. Und ich glaube, wir haben da so ganz gute Mittel und Wege entwickelt über die Jahre, die sehr, sehr gut funktionieren. Also ich bin eigentlich sehr stolz auf unsere Reichweite. Wir haben ja schon ziemlich viel bewirkt in der Vergangenheit. Es ist auch so, dass wir ganz tolle Expertinnen und Experten zu allen möglichen Fachgebieten im Haus haben, die dann jeweils auch für sich selbst etwas Medienarbeit machen. Mhm. Also das geht natürlich oft auch Hand in Hand mit bestimmten politischen Lobbythemen, die wir wichtig finden. Das ist ein sehr, sehr großer bunter Strauß, den wir da zu bieten haben. Wir arbeiten zu allen möglichen Themen und bewirken da, glaube ich, auch eine ganze Menge als NGO. Und gezielte Pressearbeit macht unsere Pressestelle, machen unsere beiden Pressestellen natürlich auch immer wieder, auch themenbezogen, anlassbezogen, wenn es sich anbietet. Also es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte, wenn zum Beispiel die Bundesregierung entscheidet, am nächsten Entwicklungsetat etwas zu kürzen, dann sind wir natürlich sofort mit einer Reaktion draußen in der Welt und das wird auch häufiger von Medien aufgegriffen. Leider nicht so häufig, wie wir uns wünschen würden. Dieses Thema ist jetzt in der Vergangenheit ein bisschen, in der jüngeren Vergangenheit ein bisschen untergegangen, weil, glaube ich, in Deutschland andere Themen dann als wichtiger auch wahrgenommen, angenommen wurden, weil da eine größere Nähe besteht, ja, als zu den globalen entwicklungspolitischen Themen weltweit. So ist es eben immer wieder. Wir haben auch so ein paar Leuchtturmpublikationen, mit denen wir jedes Jahr rausgehen. Wir hatten jetzt gerade im vergangenen Herbst unser neues Baby draußen, und zwar der Klimaanpassungsindex. Das ist eine Publikation, die sich mit Klimagerechtigkeitsfragen beschäftigt, also ganz konkret mit der Frage, inwieweit Gelder für die Klimaanpassung gerecht verteilt werden, je nach Klimarisiko eines bestimmten Landes. Das klingt jetzt sehr technisch. Es war jetzt auch nicht so für die ganz breite Öffentlichkeit gedacht, aber eben sehr, sehr, sehr wichtig. Da gab es dann auf der COP in Dubai natürlich auch genügend Gelegenheit, das Thema an die Richtigen zu bringen, sage ich mal. Und die andere Leuchtturmpublikation ist der Atlas der Zivilgesellschaft, der sich mit menschenrechtlichen Themen beschäftigt, Jahr für Jahr aufs Neue, und die Zahlen veröffentlicht, wie eigentlich der Zustand der Zivilgesellschaft weltweit ist. Und das sind natürlich dann auch so Möglichkeiten, die Pressearbeit einmal anders aufzuziehen, wo wir dann auch über Veranstaltungen zum Beispiel gehen, die gut besucht sind. Da hatten wir im vergangenen Herbst eine Veranstaltung im Berliner Futurium. Sowas wird natürlich dann auch nochmal anders wahrgenommen, anders gesehen von anderen Zielgruppen. Also wir haben auch, das ist natürlich auch noch die andere Herausforderung, bei beiden Marken, bei beiden Organisationen sehr, sehr unterschiedliche Zielgruppen, die wir ansprechen.
Was deine Arbeit dann aber auch zwar ein bisschen, sage ich mal, noch komplexer gestaltet, aber eigentlich auch eine schöne Abwechslung bringt für dich, für deine Kolleginnen und Kollegen, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist bei jedem einzelnen Thema, gerade bei solchen, die wir schon lange verfolgen, dann auch immer wieder eine große kreative Herausforderung, sich Gedanken zu machen, wie man es zielgruppenspezifisch verpackt. Also nehmen wir mal das Thema Brot statt Böller, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist eine Aktion, die es schon seit über 40 Jahren gibt, womit Brot für die Welt immer um den Jahreswechsel wieder rausgeht und dazu aufruft, sich darüber Gedanken zu machen, ob es nicht sinnvoll wäre, vielleicht eine Rakete weniger zu zünden und dafür für etwas Sinnvolles zu spenden. Also es ist im Grunde ein Spendenaufruf, aber auch ein Aufruf, dahingehend Bewusstsein zu schärfen für die Probleme draußen in der Welt, also außerhalb Deutschlands. Und das ist natürlich ein Thema, das auch sehr viele Zielgruppen erreichen kann und wo es auch in den kommenden Jahren für uns die Frage sein wird oder die große Aufgabe sein wird, das Zielgruppen gerecht zu verpacken und aufzubereiten. Denn das kann man nicht nach dem Prinzip Gießkanne machen, dieses Thema.
Nee, und die Kanäle ändern sich ja auch ständig und die Zielgruppen sind ganz anders unterwegs und die ganzen Generationen sind anders unterwegs. Aber ich glaube, hätten wir das jetzt im Podcast besprochen Ende letzten Jahres, hätte das vielleicht nochmal einen positiven Einfluss gehabt hier, ich sag mal, in Hamburg wurde sehr viel geschossen.
Es ist ja auch nicht so, dass wir das mit dieser Aktion, dass wir davon abraten wollen, überhaupt zu böllern oder Raketen steigen zu lassen. Darum geht es natürlich nicht. Es ist im übertragenen Sinne zu sehen. Es ist schon ein Bild, das dazu dienen soll, sich einfach nochmal zu vergegenwärtigen, dass wir jetzt vielleicht eine ganze Menge Spaß haben und sehr viel Geld in den Himmel schießen, aber dass es auch gut, ganz gut ist, anderen Menschen auf der Welt nötig haben, zu helfen.
Das finde ich sehr schön.
Ich finde es auch tatsächlich irgendwie ganz, ganz cool, wie ihr so ein Thema Silvester, Raketen, Böllern, das ist ja irgendwie, also da denkt man ja nicht als erstes irgendwie an Brot für die Welt, aber dass ihr es schafft, euch mit so einem catchy Slogan auf dann dieses Thema draufzusetzen und dann doch Bewusstsein dafür zu schaffen, so, hey, Spenden sammeln. Also ich persönlich finde das irgendwie, ja, eine ganz, ganz schöne kreative Art und Weise auch einfach daran zu gehen. Und könnte mir auch vorstellen, dass das tatsächlich dann gerade auch bei neuen, / jüngeren Zielgruppen auch besser ankommt.
Ich kann mir das auch vorstellen, dass das so ein Thema ist, was nicht ausstirbt. Jetzt ist ja auch Jahr für Jahr aufs Neue wird heftig darüber diskutiert, ob man das Böller nicht komplett verbieten soll.
Ja, das Thema wird nicht alt, definitiv nicht. Ich glaube, wir sind schon fast am Ende unserer Podcast-Folge, aber auch in diesem Jahr wollen wir natürlich mit unserer sogenannten Glaskugelfrage abschließen. Sprich, wir gehen gemeinsam mit dir jetzt ungefähr 3 bis 5 Jahre in die Zukunft und wollen von dir heute wissen, was denkst du, wird die größte Herausforderung für NGOs in den kommenden Jahren sein, angesichts gesellschaftlicher Entwicklungen und globaler Herausforderungen und Konflikte? Und was bedeutet das konkret auch vielleicht für deine Arbeit?
Ja, also meine Glaskugel sagt, ich fange mal bei dem Globalen vielleicht an, dass ein Thema, was uns in den nächsten Jahren bestimmt begleiten wird, das Thema Klimagerechtigkeit ist. Ne? Und auch weil wir international arbeiten, es geht hier natürlich ganz stark um den Aspekt, diejenigen Länder, die wirklich am wenigsten dazu beigetragen haben, dass wir in der Klimakrise stecken, die leiden nun am stärksten unter den Folgen. Und das berührt natürlich wiederum unsere Verantwortung. Also wie gehen wir als NGO damit um, vor Ort, um den Menschen zu helfen, zum Beispiel auch mit dem Thema Katastrophenvorsorge? Und wie gehen wir im Land damit um, ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass es hier auch eine bestimmte Verantwortung dafür gibt und wir entsprechend handeln müssen? Das ist so das eine, was mir dazu einfällt. Und das andere ist wahrscheinlich auch für alle NGOs, die international arbeiten. Du wirst immer das Problem haben, dass du die Menschen in Deutschland dazu bewegen musst, über ihren Tellerrand zu schauen und sich zu vergegenwärtigen, dass sie in einer Welt leben und dass alles mit allem zusammenhängt, dass wir uns nicht frei davon machen können, wie es den Menschen anderswo geht, dass wir Teil dieser Welt sind und Verantwortung tragen und uns darum kümmern müssen, wenn es auch anderswo Missstände gibt. Ja, das ist natürlich nicht so einfach, wenn du in Deutschland auch ein zunehmendes Krisengefühl oder eine Krisenwahrnehmung hast vieler Menschen. Die Inflation schlägt zu. Wir haben große wirtschaftliche Schwierigkeiten und auch einige politische Verwerfungen, mit denen wir umgehen müssen. Du siehst es auch an den Nachrichten, die uns tagtäglich so umgeben. Thema, die Auslandsbezug haben, kommen eher seltener vor, es sei denn, es hat mit Krisen, Kriegen, Katastrophen zu tun. Also, wie schafft man es trotzdem, den Menschen die Welt in ihre Wohnzimmer sozusagen zu bringen und sie bei ihrer Verantwortung zu packen? Am Ende, all diese Dinge, die ich jetzt so aufgezählt habe, betreffen jetzt nicht nur die normalsterblichen Bürgerinnen und Bürger, natürlich auch Politik. Ja, also in der Politik muss dieses Bewusstsein natürlich auch verankert sein, dass wir da eine Verantwortung haben, dass es zum Beispiel nicht sein kann, dass der Entwicklungsetat extrem gekürzt wird, weil da die Lobby vielleicht nicht so lautstark ist wie bei Landwirtschaftsthemen. Ja, und am Ende geht es natürlich auch um Geld. Es wird natürlich auch um die Frage gehen, wie viel sind die Menschen bereit zu teilen und vielleicht auch von ihrem eigenen Wohlstand herzugeben für andere.
Also wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, für dich ist die größte Herausforderung so ein bisschen die Balance zu halten zwischen Themen hier in Deutschland und auch den Themen, die vielleicht über dem Tellerrand geschehen und wie man auch die Balance zwischen schlechten Neuigkeiten und doch ein bisschen auch sich doch ein bisschen dafür engagieren, wie man das alles so ein bisschen in Balance bringt, die Waage halten und das auch mit zunehmenden Konflikten wird immer wichtiger werden. Du hast es gerade schon ein bisschen auch vorweggenommen. Ich habe nämlich noch eine letzte Frage an dich. Die betrifft so ein bisschen auch die Politik, aber auch die Gesellschaft. Wenn du jetzt zum Schluss noch einen letzten Wunsch frei hättest, welche konkreten Maßnahmen würdest du dir denn wünschen von uns, eben als Gesellschaft oder eben auch von der Politik?
Da habe ich wahrscheinlich schon ein bisschen zu lange nachgedacht. Das ist eine ganz schwere Frage. Also wenn ich nur diesen einen einzigen Wunsch hätte, mit Blick auf meine Arbeit und auf unsere Arbeit, würde ich mir jetzt nicht einfach nur mehr Geld für den Entwicklungsetat oder den Etat für die humanitäre Hilfe wünschen, sondern eben das, was ich schon angesprochen habe, dieses Bewusstsein dafür, dass es deutlich mehr gibt als meine Probleme, die mich hier in Deutschland tagtäglich umgeben. Die Welt ist sehr, sehr groß und sehr komplex und es reicht jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt nur eine Urlaubsreise aus, um sich davon ein Bild zu machen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir hier sehr, sehr viele Dinge haben, die uns verbinden, auch wenn wir nicht hinausgehen oder woanders gelebt haben, uns ein Bild gemacht haben, in welcher Funktion auch immer, können wir, glaube ich, ganz gut verstehen und nachvollziehen, worum es hier geht. Und wir haben viele Werte, die uns gemeinsam verbinden, egal welche Weltanschauung, Religion, welches Geschlecht. Und das ist, glaube ich, etwas, diese sehr menschliche Seite, diese vielleicht auch sehr von christlichen Werten geprägte Seite, die würde ich mir wünschen, dass sie stärker Berücksichtigung findet.
Ich glaube, das war jetzt eines der schönsten Schlussworte, die wir aus dieser Podcast-Folge mitnehmen können, so ein bisschen auch in unseren Alltag. Liebe Anke, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du eben heute gemeinsam mit uns ins neue Jahr gestartet hast. Ich danke dir auch für deine wirklich spannenden Einblicke in deinen Berufsalltag, aber auch ein bisschen, wie ihr vor Ort arbeitet. Man hat auch bei dir wirklich gemerkt, wie sehr dir dein Job und auch deine Arbeit in einer NGO am Herzen liegen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Podcast-Folge.
Ja, dann verabschiede auch ich mich. Danke, liebe Anne, dass du dir die Zeit genommen hast, auch von mir. Und ein kleiner letzter Hinweis sei mir zum Ende dieses Podcasts noch gestattet, denn der PR Bild Award ist nicht nur eine Sache, die in 2023 stattgefunden hat, sondern sie wird auch dieses Jahr in 2024 wieder stattfinden. Die Einreichphase, an dem Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aber natürlich auch du und die Diakonie Katastrophenhilfe, Anne, sich bewerben können, die startet am 1. März. Auch unter prbuildaward.de.
Danke für den Hinweis, Simon. Ja, ich danke euch ganz herzlich für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Tschüss.